Moin, moin und herzlich willkommen zur, wie wird denn Folge?
Fünften,
glaube ich. Zur fünften Folge. Heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Erstens ist heute nicht Sonntag, sondern Donnerstag. Das liegt daran, dass ich am Dienstag meine erste Abi-Klausur schreibe und deswegen habe ich mich dagegen gewehrt, Sonntag aufzunehmen. Deswegen wollte ich jetzt Donnerstag. Und zusätzlich haben wir einen Gast. Hallo Julius, möchtest du dich kurz vorstellen?
Hi, ja, danke für die Einladung. Relativ Bitte. Spontan. Freut mich sehr, als irgendwie so regelmäßiger Hörer eures Podcasts. Ich stelle mich kurz vor, einfach aus Stuttgart komme ich, lebe hier noch und bin 19 Jahre alt. Aber ja, auch erst seit einem Monat.
Ja, und was machst du momentan so?
Momentan bin ich, also ich habe vor einem Jahr mein Abi gemacht. Zum Glück so vor einem Jahr, ne? Also würde ich jetzt Abi machen, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen am Struggeln. Wäre mal interessant, was ihr nachher noch so erzählt. Oder du, Miklas. Ja, und jetzt momentan bereite ich mich aufs Studium vor, was im Herbst beginnt. Und bewerbe mich so für Stipendien und Wohnungssuche und so läuft alles.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, bei welcher Uni hast du dich beworben oder wo bist du eingeschrieben?
Also eingeschrieben noch nicht, ich habe eine Zusage in St. Gallen. Und
cool.
Genau. Ja.
Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, was verbindet uns drei? Woher kennen wir den guten Julius? Und zwar haben wir dich kennengelernt beim Wahlkampf in Hamburg für die jungen Liberalen. Magst du da vielleicht nochmal kurz zu sagen, wie bist du zu den Julis gekommen und seit wann bist du schon dabei?
Also, warum du auch eventuell in Hamburg warst mit beim Wahlkampf? Sorry, dass ich da gerade so reingesprungen bin.
Ja.
Nee, ist ja sehr wichtig, woher wir uns kennen. Also, ich fange mal chronologisch an. Es gibt ja so, häufig haben ja so Leute so Stories, ja, ich bin eingetreten in bei den Julis oder in die FDP, weil in meinem Ort gab es damals eine Schule mit Kacktoiletten und so. Und das ist also ich glaube, war es bei Konstantin Kuhle oder anderen. Bei mir ist es nicht der Fall. Irgendwie bei mir war es immer selbstverständlich, sich so zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen. War irgendwie für mich, ja, wie gesagt, selbstverständlich. Und dann habe ich halt auch überlegt, welche Partei oder so passt zu mir. Kam natürlich nur die einzige Ware in die Frage. Und dann bin ich natürlich irgendwann eingetreten. Und also zu den Julis und in die FDP eingetreten seit, also bei den Julis bin ich jetzt seit Oktober 2018 und bei der FDP ein Jahr später ungefähr reingekommen. Mhm. Ja, und dann engagiert man sich natürlich und fährt auch zu den Wahlkampfwochenenden. Dann war ja Wahl in Hamburg im Februar und ja, da haben wir uns ja kennengelernt und haben Kaffee zusammen getrunken, glaube ich.
Stimmt, ja. Das war im WeWork, ne?
Ja, genau.
Ja, und
Bist du häuslich irgendwie vorbelastet? Also wurde dir das im Prinzip so ein bisschen noch mit von deinen Eltern in die Wiege gelegt? Dieser liberale Grundgedanke oder sind die da wirklich ein bisschen ferner von?
Das fragen mich tatsächlich mehrere Leute hin und wieder. Also muss ich es aber tatsächlich sagen, ohne jetzt irgendwie zu verraten, was meine Eltern wählen. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig. Mhm. Also keine Angst, jetzt nicht extrem. Beide würde ich jetzt aber mal sagen, wählen nicht FDP, aber haben mich, sagen wir mal, liberal erzogen. Also haben halt gesagt, mach aus deinem Leben, was du willst. Und daher so der Liberalismus. Aber jetzt nicht, weil meine Eltern gesagt haben, die FDP ist eine geile Partei oder so. Also
ja. Was ich auch dazu sagen muss, ich glaube...
Das
ist
einmal kurz einhaken. Nils sagt immer, was ich noch dazu sagen muss. Das nervt mich.
Es gibt auch viel dazu sagen. Ich bin entspannt,
ja, es gibt immer viel dazu sagen. Okay, und bitte.
Ich habe bis jetzt noch keine einzige Person getroffen, wo das wirklich so war, dass die gesagt haben, ja okay, ich bin nur bei der FDP, weil meine Eltern auch FDP wählen oder liberal sind, wie auch immer du das formulieren möchtest. Und genau das, finde ich, ist halt ziemlich einzigartig, würde ich es vielleicht sogar beschreiben, eher, dass du nie so jemanden hast, der sagt, ja okay, ich bin jetzt FDP-Wähler, weil meine Eltern.
So, okay, und letzte Frage für die kleine Vorstellungsrunde, da müssen wir auch die Tagesagenda einhalten. Bekleidest du irgendein Amt bei den Julis in deinem Kreisverband oder so?
Ja, also im Kreisverband bin ich Beisitzer im Kreisvorstand für Mitgliederbetreuung. Relativ unspektakulär.
Ist bei uns das Gleiche.
Was macht ihr denn beide im Kreisverband oder im Landesverband? Also, ja.
Ja, wir sind auch beide Beisitzer, nur im Vorstand von den Julis Wandsbek, also einem Kreisverband von Hamburg. Ja, und das ist auch relativ...
Ich muss ganz ehrlich sagen, so viel zu tun haben wir jetzt nicht, wobei wir uns jetzt demnächst nochmal ein bisschen reaktivieren wollten als Bezirk Wandsbek, weil da einige...
80.
Knapps, ja genau, ich hätte jetzt 80. zwischen 60 und 80 gesagt.
Im Kreis oder im Bezirk?
Im Bezirk.
Ah, okay.
Ja. Ihr?
Bezirk weiß ich gar nicht. Im Kreis haben wir ja so ungefähr 80 bis 90.
Naja. Ja, auf jeden Fall ausbaufähig, aber für unseren Bezirk ist es schon in Ordnung.
Ja.
Aber halt auch längst nicht alle aktiv so. Das sind natürlich auch immer ganz viele Karteileichen dabei.
Da waren wir jetzt auch gerade am Überlegen. Wir hatten vor, wann war das? Anderthalb Wochen, glaube ich, ein Zoom-Meeting, alle zusammen. Der Vorstand vom Juli-Verband Wandsbek. Und da haben wir auch drüber geredet, was kann man tun, was kann man vielleicht machen, um eben da Parteileichen wieder zu reaktivieren. Aber das ist natürlich auch leichter gesagt als getan.
Hast du gerade Parteileichen gesagt? Was hast du gerade gesagt? Oh, Nils, du dummer.
Ups.
Naja, aber ich würde sagen, wir machen weiter mit Fake News.
Ja, können wir gerne machen.
Und dann diesmal ja ihr beide zum Raten. Also, Nummer 1. Die kleinste Volkswirtschaft der Welt hat ein BIP von nur 40 Millionen US-Dollar. Was glaubt ihr? Richtig oder falsch?
Also, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir durchaus sehr gut vorstellen. Aber Nummer... Als reine Frage, wie ist denn das beim Vatikanstaat? Werden jetzt so Kircheneinnahmen alles über den Vatikanstaat abgewickelt? Wahrscheinlich, oder?
Ja, weiß ich nicht genau. Zum Vergleich, Deutschland hat einen BIP von 3,4 Billionen.
Ja. Ja, werden wir sehen, wie es 2020 sein wird. Aber ich sag, ja, stimmt.
Du sagst, das stimmt.
Ja.
Julius, was sagst du?
Ja, komm, weil es muss ja spannend sein, sage ich einfach mal, es stimmt nicht.
Ja, muss ich dich enttäuschen, hat Nils leider recht. Und zwar Tuvalu, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, das Land, befindet sich im Pazifik und hat tatsächlich nur einen BIP von 40 Millionen US-Dollar.
Und Miklas, was ist die Hauptstadt?
Funafuti.
Da musst du
nicht nachgucken.
Nee, das habe ich tatsächlich nicht abgelehnt. Ich habe mal in der 6. Klasse alle Hauptstädte der Welt auswendig gelernt, deswegen kann ich die noch alle. Ist ein bisschen irre, aber...
So ein Autist, ey. Also, wobei, ja, wir wollen uns, also nein.
Keine Beleidigung hier.
Aber
weil es gibt ja wirklich Autisten auf der Welt, Nisa. Wollen wir uns nicht drüber lustig machen, ne?
Ja.
Also. Ja. Okay, nächster. Ein bisschen ab vom Schuss jetzt einfach. Das erste Bild, um ein Bild mit der ersten Kamera aufzunehmen, die je erfunden wurde, musste man 8 Stunden stillhalten. Das heißt, die Belichtungszeit waren 8 Stunden. Richtig oder falsch? Julius, fang du an.
Macht ja eigentlich keinen Sinn, weil 8 Stunden muss man überlegen mit der Sonne, wahrscheinlich deswegen, um möglichst viel Tageslicht einfangen zu müssen. Irgendwann wird es ja entweder am frühen Morgen ist es dunkel oder irgendwann nachmittags wird es wieder dunkel, also will ich auch diesmal sagen, stimmt nicht.
Nils, deine Meinung?
Ich meine, die ersten Kameras, also ich meine, das weiß man, also ach, das ist eine gute Frage. Ich sag auch, es stimmt nicht. Ich würde aber trotzdem sagen, dass man in einer Stunde, also eine Stunde könnte ich mir durchaus vorstellen.
Und ihr seid beide falsch. Es waren 1829 wurde die erste Kamera erfunden und die wurde da eine beschichtete Kupferplatte benutzt. Und da hat man so ein Bild von einer Landschaft gemacht und dann brauchte man tatsächlich 8 Stunden Belichtungszeit, damit das Bild gemacht wurde.
Krass, okay. Aber wie sieht dann das Bild aus? Hat man dann
so weit bin ich jetzt auch nicht informiert.
Kugel von der Sonne oder wie?
Keine Ahnung, so weit bin ich auch nicht informiert. Das war das. Ich habe noch einen habe ich noch. Und zwar, dann können wir, das ist nämlich direkt eine Verbindung zu unserem nächsten Thema. Deutschland gibt jährlich 570 Milliarden Euro für Bildung aus.
Schön wär's. Also ich glaube nicht, dass es stimmt.
Wie viel? 500 Milliarden?
570 Milliarden.
Aber das ist dann vom Staat, also vom Bund oder von den Ländern und vom Bund zusammen?
Nee, vom Bund.
Ah, nee. Weil da gibt es ja immer das Kooperationsverbot, oder gab es. Und Seitdem steuern die, glaube ich, erst Geld bei, oder? Also würde sagen, es stimmt nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt auch noch was zu sagen, Nils, aber ist auch egal. Ist tatsächlich falsch, es sind nur 133 Milliarden Euro jährlich.
Aber immerhin, das finde ich schon ganz schön viel.
Ja, dann kommen wir jetzt direkt weiter zu unserem ersten Thema. Bildungsmöglichkeiten in Deutschland. Habt ihr euch vorbereitet? Okay. Habt ihr euch vorbereitet? Ich habe ein bisschen was aufgeschrieben, Und zwar, gerade so, dass du jetzt hier anfängst zu studieren, wäre es mal interessant zu wissen, warum hast du dich jetzt für eine Uni in der Schweiz entschieden? Oder ist das einfach so entstanden? Und hast du noch andere Hochschulen in Betracht gezogen? Wie ist so der Prozess da gelaufen?
Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich studiere in der Schweiz oder ich studiere in Deutschland oder ich studiere in Timbuktu. Also ich habe es jetzt nicht vom Land abhängig gemacht, sondern mir ging es immer darum zu sagen, die Uni ist das Wichtigste und dann kann ich auch auf dem Land studieren. Also das heißt, ich habe mir irgendwie so 3 Unis rausgesucht. Da war auch eine in England dabei, wo ich dachte, ach, ich probiere es mal. Dann war auch noch Mannheim dabei und eben auch St. Gallen. St. Gallen war so die Favorite-Uni. Und ich habe es dann eben, wie gesagt, nicht nach dem Land ausgesucht, sondern nach der Uni. Mir ist aber trotzdem lieber, ein bisschen weiter weg von zu Hause zu sein. Ist ja schöner, weil in Mannheim bist du mit dem ICE eigentlich in einer halben Stunde zu Hause und das ist irgendwie schon ein bisschen langweilig, finde ich.
Ja. Und welchen Studiengang genau wirst du studieren?
Also in St. Gallen ist so, dass im ersten Jahr kannst du wählen zwischen einer wirtschaftswissenschaftlichen Vertiefung oder zwischen einer juristischen Vertiefung. So, und dann machen alle Wirtschaftswissenschaftler im ersten Jahr das Gleiche. Also die VWLer, die BWLer und die International Affairs machen. Und erst nach dem ersten Jahr musst du dich entscheiden, welche Vertiefung du dann weitermachst. Da werde ich wahrscheinlich dann VWL machen.
Ist das in der ganzen Schweiz so nach dem Schema oder ist das so eine St. Gallen-Sache, mehr oder weniger?
Das ist so eine St. Gallen-Sache. Muss ich sagen, das ist aber recht vorteilhaft, weil am Anfang, du lernst alle Leute kennen, du lernst auch interdisziplinär und man muss sich erst im zweiten Jahr entscheiden. Das heißt, man hat noch nicht so den Druck am Anfang und kann zur Not auch noch zu einer anderen Uni wechseln.
Ja, ist mega gut, denke ich.
Ja, denke ich auch. Aber die amerikanischen Schulen, nach meinem Wissensstand, machen das ja auch ähnlich. Die machen im Prinzip so ein extra Jahr Highschool im Prinzip. Das erste Jahr als Freshman, wenn du auf einem amerikanischen College bist, ist eigentlich eher Allgemeinbildung und danach musst du dich erst vertiefen. Als ich davon das erste Mal gehört habe, war ich auch erstmal so, oh, ist das wirklich so geil? Aber jetzt im Nachhinein muss ich, also keine Ahnung, ich bin kein College-Schüler.
Aber du warst ja in den USA, ne? Du weißt
das. Ja, genau, da habe ich das halt ein bisschen mitbekommen von meiner Gastschwester auch. Man muss dazu auch sagen, klar, der Bildungsstandard in den USA ist jetzt über den Daumen geschätzt geringer als in Deutschland. Es ist halt stark schulenabhängig, ob du auf einer Privatschule warst oder auf einer staatlichen. Auf jeden Fall macht es in meinen Augen sehr viel Sinn, dass du eben so ein Jahr zur Orientierung hast, dass du eben auch mal in die ganzen Fächer vernünftig reinschnuppern kannst. Weil wenn du irgendwie Pflicht-BWL in dem Sinne jetzt krass übertrieben hast und Pflicht-Jura, dann fällt es halt deutlich einfacher, sowas miteinander zu vergleichen. Daher finde ich das eigentlich eine echt geile Sache, die ich mir sogar sehr gut auch in Deutschland als verbreitete Methode vorstellen könnte.
In St. Gallen gibt es doch, ist das eine private Uni, oder?
Nee, ist eine staatliche Uni.
Ist eine staatliche Uni, weil ich habe, in Deutschland gibt es mittlerweile 119 private Hochschulen, die ja oftmals dann auch ein Vermögen kosten. Glaubt ihr, dass es ein Problem ist, generell für die Bildungsgesellschaft in Deutschland, dass so die Ungleichheit irgendwie noch verstärkt wird, dass es eben diese vielen privaten Hochschulen gibt, wo es dann ja öfters auch die besseren Professoren gibt, dadurch, dass eben sie da besser verdienen?
Also das finde ich interessant, dass du das jetzt sagst. Mir wird eure Einschätzung auch dazu interessieren, weil ich wollte da gerade drauf hinaus auch. Es gibt zum Beispiel die Zeppelin-Universität im Friedrichshafener Boden, die ist privat. Und da gibt es ja 4 Jahre, die du im Bachelor machst. Und das ist ja auch sehr breit gestreut. Und das ist ja auch eine private Uni. Und um dem zu deiner Frage zurückzukommen, ich finde es echt wichtig, dass es private Unis in Deutschland gibt, die unabhängig sind, die sozusagen eine Pionierstellung haben, die eine Vorbildfunktion haben gegenüber den staatlichen Unis. Und ich würde nicht sagen, dass private Unis schaden, ganz im Gegenteil. Ich finde, es sollte private Unis geben und auch private Schulen als Ansporn dafür, dass die staatlichen Schulen mindestens genauso gut sein können, damit sich wirklich jeder perfekte und beste Bildung leisten kann.
Ich würde dir gerne widersprechen, damit wir ein bisschen Diversität hier im Podcast haben, aber ich stimme dem genau zu, weil ich glaube auch einfach...
Ich würde aber ein bisschen widersprechen noch.
Ich kann ja nochmal meinen Punkt ausführen, weil ich glaube, dass auch alle Leute dann auch von den Möglichkeiten an den privaten Hochschulen profitieren können, weil die dann natürlich extrem viele Mittel haben auch und dann um Dinge zu erforschen etc. Und davon profitieren natürlich nicht nur die Leute, die wirklich dann das studieren, sondern insgesamt einfach die gesamte Gesellschaft.
Ja, also ich sehe das ähnlich, aber also ich war gerade ein bisschen populistisch, als ich gesagt habe, ich widerspreche da. Ich stimme dir da prinzipiell zu. Ich denke auch, dass es unglaublich wichtig ist, eben aus deinen eben genannten Gründen auch ein privates Angebot zu haben. Dennoch denke ich, dass die signifikante Mehrheit staatlich tatsächlich sein sollte, weil das halt eben diese Chancengleichheit ermöglicht. Weil Schulen sind das einzige Medium, womit du kontrolliert Chancengleichheit ermöglichen kannst.
Aber man muss dazu sagen, also du kannst ja eine private Hochschule, musst du jetzt ja nicht finanzieren. Es gibt ja extrem viele Finanzierungsmöglichkeiten. Ganz viele private Unis bieten solche Generationenverträge an. Das heißt, du studierst quasi fast kostenlos und dann im Nachhinein musst du dann irgendwie, keine Ahnung, wie viel Prozent deines Gehaltes, wenn du ein entsprechendes Gehalt erlangst, dann eben an diese Uni abdrücken. Und ich finde, wenn es solche Möglichkeiten gibt, ist es schon extrem gut, dass eben auch jetzt vielleicht nicht so privilegierte Menschen oder Schüler auch diese Unis nutzen können.
Das stimmt schon. Aber ich sehe das nicht so stark in dem Widerspruch meiner Aussage gerade. Ich denke nur einfach, dass halt vor allem die weiterführenden Schulen hauptsächlich in staatlicher Hand bleiben sollten. Also
was meinst
Unis
du mit
weiterführenden Schulen?
Gymnasien
halt
und so.
Gymnasien, Stadtteilschulen und sowas
alles.
Weil, nochmal, ich denke einfach, es ist wichtig, dass du jedem Schüler wirklich konsequent die gleiche Bildung ermöglichen kannst. Und nochmal, es ist wichtig, dass du Vorreiterschulen hast, weil ansonsten wird es sowas wie Digitalisierung in Schulen niemals geben, wenn du nie wirklich einen direkten Vergleich oder direkte Konkurrenz hast. Allerdings ist halt staatlich auch immer eine schwierige Sache in Bezug nehmend darauf, was kannst du anbieten, beziehungsweise was bietest du an und was für Entscheidungen triffst du, weil dann halt nochmal dann das Machtmonopol beim Staat liegt. Aber prinzipiell denke ich, ist es wichtig, dass du gut 70, 80, vielleicht sogar auch 90% an staatlichen Schulen hast.
Na, generell ist ja erstmal gesagt, das Wichtigste ist, dass jeder in Deutschland, jeder Schüler studieren kann, unabhängig davon, was die Eltern verdienen. Nicht so wie zum Beispiel in den USA. Und das ist, finde ich, schon eine Errungenschaft, die man auch anerkennen muss.
Ja, wobei, da muss ich noch einmal kurz einspringen. Ich meine, ja, es ist in den USA sehr, sehr wichtig, wie viel deine Eltern verdienen, wenn es ums Thema Schulbildung geht. Allerdings ist es nicht so, dass es per se nicht möglich ist, dass wenn du aus einem armen Haushalt kommst in den USA, dir keine gute Bildung erlauben kannst, weil die ganzen Hochschulen haben dafür sehr gute Förderprogramme und wenn du etwas willst, dann kannst du das da in meinen Augen auch erreichen. Aber es ist ein sehr großer Vorteil, wenn du Geld hast, wenn deine Familie Geld hat, was in meinen Augen nicht in diesem Umfang so sehr ausgeprägt sein sollte. Also ja, ich widerspreche dir da in einer Aussage nur so zum Teil.
Da kann ich euch tatsächlich ein gutes Buch empfehlen, und zwar nennt sich das Hillbilly Elegy von J.D. Vance oder J.D. Vance, schwierig. ist ein englisch- oder amerikanischer Autor und ich mach's kurz. Der kommt aus dem Rostgürtel von Amerika und erklärt so ein bisschen, warum die Amerikaner Donald Trump gewählt haben und kommt aus ärmlichen Verhältnissen, wirklich drogenabhängige Eltern und so weiter und so fort. Und er studiert dann irgendwann an einer Elite-Uni in den USA Jura. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, ich glaube Yale ist es. Und ich meine, natürlich kostet so ein Studium im Jahr 60.000 US-Dollar. Ist unbezahlbar für so jemanden eigentlich, aber er hat sich angestrengt und er hat dann ein Stipendium bekommen. Und ich habe tatsächlich vorhin nochmal nachgelesen, zum Beispiel zum Thema Harvard. die meisten Leute, die da studieren, kriegen auch ein Stipendium und müssen nicht viel zahlen. In diesen $60 pro Jahr sind da, glaube ich, auch Verpflegung und Wohnungen enthalten. Es ist immer noch wirklich teuer, aber im Endeffekt kriegt man auch viel abgenommen, wenn man richtig gut ist.
Das stimmt. Also ich meine, vor allem, du bekommst ja auch Student Loans in dem Sinne. Also ich meine, meine Gasteltern zum Beispiel, die haben beide auf Yale studiert, die haben sich da auch kennengelernt. Aber die meinten halt eben auch, die wüssten jetzt nicht, ob sie es unbedingt nochmal machen sollten, weil die halt einfach, was waren das, $180,000 Schulden hatten, nachdem die ihr Wahnsinn. Studium das abgeschlossen haben.
Das ist krass, ja.
Und ich meine,
klar, du verdienst dann dementsprechend auch viel, aber bis du trotzdem die Schulden abgebaut hast, es ist, du arbeitest dann erstmal so die ersten 5 Jahre für dein Studium nachträglich.
Ja.
Genau, aber um jetzt nochmal abschließend zu dem Thema nochmal eine Rangliste dem zuzufügen. Das britische Magazin Times Higher Education, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die veröffentlichen jedes Jahr so eine Rangliste von den besten Unis. Ist auch eine relativ angesehene Rangliste. Dabei ist die erste deutsche Uni, die da auftaucht, erst auf Platz 30. Die Frage ist jetzt, ist das gut, ist das eher nicht so schlecht? Das ist die Ludwigs-Maximilians-Uni in München. Platz 1 ist übrigens Oxford. Und da ist jetzt die Frage für euch nochmal abschließend, ist das in Ordnung, ist das ein ordentlicher Platz oder sollte Deutschland etwas verbessern, um in Zukunft auch konkurrenzfähig zu bleiben im Vergleich zu den anderen Unis, weil in den Top 10 sind fast nur britische oder amerikanische Unis?
Ich denke, das ist ein schwieriges Thema, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte von Rankings immer eher semi viel. Weil Rankings, damit habe ich mich neulich auch relativ stark auseinandergesetzt, die beziehen halt eben teilweise auch Faktoren ein, wie sowas wie Einkommen nach dem Studium oder ähnliches. Und wenn jetzt eben die Unis in Deutschland liegen, wo das Durchschnittseinkommen zum Beispiel geringer ist als in den USA, dann ist das, denke ich, auch schwierig.
In Deutschland ist das Durchschnittseinkommen geringer als in den USA?
Nee. Ist es. Doch in Deutschland liegt das Durchschnittseinkommen bei 34.000 Euro und in den USA bei 48.000 US-Dollar, wenn mich nicht alles täuscht. Jährlich. Echt? Brutto. Ja.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist. Julius, weißt du da irgendwelche Zahlen?
Nö. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das kann ich mir kaum vorstellen. Auf den Punkt, den ich damit gerade, womit ich gerade drauf hinaus wollte, ist, dass du diesen Rankings, glaube ich, nicht immer hundertprozentig vertrauen kannst. Und ich denke, dass Deutschlands Unis vielleicht nicht so gut sind wie entsprechende britische oder amerikanische Unis, aber primär würde ich, wie gesagt, die Bewertung hinterfragen. Was steckt genau dahinter?
Und es ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Man muss auch schauen, wie gut sind die Unis in der Fläche. Ich glaube, da ist Deutschland ganz gut aufgestellt. Und es ist ja auch die Frage, was kommt am Ende dabei raus?
Genau.
Ja. Genau. Genau. Die hatten auch, das, da muss ich auch zu sagen, 10 Unis in den Top 100. Also ich, klar von diesen Rankings, das ist immer, ich weiß die Kriterien jetzt hier nicht genau. Aber da muss man immer natürlich abwägen, so genau, was für Kriterien damit einbezogen wurden.
Vor allem, das Ding ist ja auch, keine Schule ist für dich perfekt. Also ich meine, die auf so einer Rangliste platziert ist. Weil ich meine, keine Person ist gleich in dem Sinne. Miklas, du magst vielleicht einen anderen Anspruch an eine Hochschule haben als Julius oder als ich. Insofern ist es da einfach, denke ich, auch schwierig, einfach per se zu sagen, die Schule ist gut. Aber ja.
Ja, mit St. Gallen bist du da, glaube ich, schon nicht schlecht dabei, oder?
Ja, es kommt natürlich auch auf die Umgebung an. Da kann man schön Skifahren im Winter und im Sommer schön baden am Bodensee. Also das ist natürlich auch nochmal ein Faktor.
Fährst du lieber Ski oder lieber Snowboard?
Also ich fahre eigentlich nur Ski, seit ich klein bin. Ich wollte mal Snowboard ausprobieren, um meine Vorurteile loszuwerden.
Ja, war bei mir auch, aber ich habe es nie ausprobiert auch.
Ich habe es einmal, ich bin auch überzeugter Skifahrer, aber ich habe einmal Snowboarden ausprobiert und das ging nicht gut. Aber trotzdem, ich meine, ich finde immer noch, Snowboardfahrer gehören ausgelacht in meinen Augen. Weil so wie die über die Pisten schlittern immer. Nein, guck mal,
ich find, ganz aber ehrlich, Snowboard, das ist wie so ein Snowboardfahren sieht schon geil aus. Das sieht schon ganz geil aus.
Bin aber jetzt die kriegen immer den letzten Schnee weg. Das ist echt mies.
Ja, genau.
Und dann aber ich will es auch nicht pauschalisieren. So, aber,
ja, wir diskriminieren, in jeder fucking Folge diskriminieren wir irgendwelche Leute. In jeder Folge diskriminieren wir irgendwelche. Sorry an die Snowboardfahrer.
Sorry. Überschrift des Podcasts, Diskriminierung.
Ja. Oder so. Ja. Nächstes Thema. Ich glaube, wir überschneiden heute ein bisschen die 30 Minuten. Aber heute ist ein ganz besonderer Tag, Julius, nur für dich. Deswegen, ja. Ich würde sagen, schneiden wir nochmal das neue Thema an, oder?
Joa.
Ja, dann genau. Los. Und zwar Subventionen und Hilfsgüter für Startups und generell, wie ist es um die Startups in Deutschland gestellt? Erstmal grob gesagt, in Deutschland wurden im letzten Jahr, also 2019, 1033 Startups gegründet.
Wie liegen wir da weltweit?
Weltweit, es ist ja eine absolute Zahl gesehen, weiß ich nicht genau.
Wie viel? 30.000.
Wie bitte?
Wie viel waren es nochmal?
Ne, 1033.
1033, okay.
In einem Jahr. Und davon, die sind aber durchschnittlich, wären die nur 2,4 Jahre alt. Muss man sich natürlich fragen.
Ja.
Was dann geht. So, aber was macht der Staat, um diese Startups zu unterstützen? Generell ist erstmal zu sagen, dass es gibt ja Fördermittel. Allerdings ist es schwierig, an die heranzukommen auch. Die Startup-Gründer davon benutzen nur 35,5% oder nehmen in Anspruch nur 35,5% der Gründer ein staatliches Fördermittel. Quelle Startup Monitor 2016. Ja, wie seht ihr das? Seht ihr Schwierigkeiten bei einer Startup-Gründung? Sollte der Staat da mehr Hilfeleistungen stellen? Und wie kann man Gründer ermutigen zu gründen?
Also ich glaube, die größte und beste Subvention, die man leisten kann, ist nicht Geld, sondern Bildung und weniger Bürokratie, aber auch bessere Angebote. So. Zum Beispiel wirtschaftliche Bildung an Schulen, also flächendeckender Wirtschaftsunterricht schon früher, nicht erst ab der 11. Klasse. Dann gibt es so private Konferenzen an der WHU, wie es die Startup Academy, wo aber auch das Problem ist, dass dazu 80% Jungs hingehen und auch einfach eine Kultur des Scheiterns. Das sind für mich so die wichtigsten Punkte, wie man Startups fördern kann. Ja. Abgesehen von der monetären Subventionierung. Aber was ich noch positiv sagen möchte, ist, es gibt zum Beispiel in Stuttgart, weil ich habe jetzt auch eine Art Startup gegründet oder bin jetzt gerade dabei.
Du darfst gerne Werbung machen. Wie heißt der?
Ich sag's gleich am Ende. Ich komme kurz zum Punkt. In Stuttgart gibt's kostenlose Gründerberatung. Das heißt, wenn du auf der Website von der Stadt Stuttgart eingibst, Startups und so weiter, Gewerbeanmeldung, dann kannst du dir einen Termin machen. Für eine Stunde triffst du dich da mit so einem Herrn oder mit einer Dame und die beantworten dir alle Fragen, die du dazu hast. Und das finde ich schon echt gut, dass es sowas gibt, kostenlos.
Ist das vom Staat oder was ist das?
Das ist von der Stadt Stuttgart finanziert, aber das ist eine private Initiative. Okay.
Und was für Hintergründe haben dann die Leute, die dich da betreuen dann? Also kommen die aus der Wirtschaft oder sind das reine Juristen in dem Sinne, die dir die rechtlichen Grundlagen erklären können?
Also der Mann, der mich betreut hat sozusagen, ich habe einmal mit dem telefoniert, weil Corona schon irgendwie unterwegs war, der ist Professor in Würzburg, glaube ich, oder Bamberg oder so und hat auch schon mehrfach gegründet.
Ja. Ja, das ist, also ich meine, du hast gerade schon wie hast du das gerade genannt? Die Kultur des Scheiterns, danke. Angesprochen. Und ich denke mal, das ist auch ein ganz elementarer Punkt, dass viele Deutsche, also ich habe mir mal eine Statistik angeguckt, ich will da jetzt nicht mit Zahlen irgendwie rumlügen, auf jeden Fall hatte Deutschland signifikant weniger Gründungen, auch prozentual auf die Bevölkerung gesehen, als vergleichbare Staaten wie die USA. Und ich denke mal, das liegt halt an gewisser Weise auch an dem Mindset der Deutschen, dass die halt eben nicht genau sich im Klaren sind, dass du es probieren musst. Und vielleicht, wenn du scheiterst, dann scheiterst du. So ist es nun mal. Ja. Und ich denke mal, ich meine, in Deutschland haben wir eine Struktur, die im Prinzip besagt, dass sobald du eine Firma an die Wand fährst, kein Geschäftsführer sein kannst. im Prinzip. Die Frage ist jetzt, wie groß das Geschäft sein muss, etc. Auf jeden Fall, denke ich mal, sind da rechtliche Strukturen in Deutschland auch mit im Spiel, die hinderlich fungieren im eben bei so einem Gründungsprozess. Und ich denke mal, wie du auch gerade schon angesprochen hast, Julius, es muss ein Abbau an Bürokratie erfolgen, damit die Leute eben etwas transparenter sich die Verfahren, also ich verallgemeine das jetzt mal, die Verfahren angucken können, die sie durchlaufen müssen, um dann eben erfolgreich Gründer zu werden. Und ja, genau. Diese Kultur des Scheiterns muss, denke ich, auch gelehrt werden in gewisser Weise, wie du auch gerade schon angesprochen hast, in Bildungseinrichtungen etc., aber nichtsdestotrotz denke ich auch, dass eine gewisse finanzielle Unterstützung vonnöten sein muss. Weil was wir Deutschen, gut können, ist in dem Sinne Maschinen zu bauen. Also nochmal, Verallgemeinerung.
Alle Deutschen können gut Maschinen bauen.
Nein, deswegen sage ich es ja gerade. Verallgemeinerung. Aber bestes Beispiel, ABS wurde von Bosch in den 70ern, glaube ich, entwickelt. Ist jetzt überall vertreten. Die Autos wurden hier entwickelt, bla bla bla. Wirklich, schieß mich tot. Auf jeden Fall, Deutschland hat eine große technische Historie und ich denke mal, wenn du da vernünftig ansetzt und sagst, du schüttest da gezielt Fördergelder aus, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch tatsächlich was bringen könnte. Punkt.
Ja. Langer Weil Monolog.
Ich möchte noch einen Punkt machen. Klar, Finanzen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht, also ich mache das jetzt freiberuflich, dass einfach dieses Anmelden, dieses Gewerbeanmelden beziehungsweise die Ausfüllung des Fragebogens der steuerlichen Erfassung, also kompliziert, das ist eigentlich in 10 Minuten erledigt. Also da muss ich schon sagen, war ich recht überrascht. Und das ist so ein Punkt, der wahrscheinlich auch überschätzt wird. Aber kann ich jetzt nicht für Leute sprechen, die einen Gewerbeschein brauchten, also die ein Gewerbe richtig anmelden mussten.
Also ich weiß nicht, wie das bei dir jetzt ist, aber ich denke zum Beispiel, dass es ja oftmals mit Krediten und so funktioniert, zum Beispiel vom KfW, ich weiß nicht, ob das kennt ihr, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die schütten ja immer Kredite aus oder zahlen Kredite, die aber natürlich immer wieder zurückgezahlt werden müssen. Und ich glaube, dass, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist mit der Finanzierung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Gründer auch unter Druck setzen kann, immer von so einem Investor oder von so einem Kreditinstitut abhängig zu sein und eben diese gewisse Summe zurückzahlen zu müssen. Weil sie dann eben gewisse Erfolge erzielen müssen und nicht mal erst sich kreativ ausleben können. Und das braucht ja ein bisschen Zeit, bis ein Startup ins Laufen kommt. Deswegen finde ich eher so gewisse Zuschüsse besser, wo man dann vorher genau guckt, okay, welche Startups haben Potenzial, wo kann ich die mit finanziellen Mitteln unterstützen, dass sie aber nicht zurückzahlen müssen, weil sie so auch ein bisschen den Druck, den Druck ein bisschen nimmt. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Oder wie war das bei dir mit den finanziellen Mitteln? Oder?
Ja, finanzielle Mittel brauche ich jetzt eigentlich gerade nicht so viel, weil das ist eher so eine kleine Sache. Also ich biete finanzielle Bildung an dann demnächst auf kleiner finanzieller Basis. Da brauche ich auch nicht viel. Brauche ich halt ein Handy, einen Handyvertrag und eine Website. Also da gibt es, glaube ich, Leute, die brauchen viel mehr Geld.
Ja, das stimmt. Ist vor allem bei so Dienstleistungen ist es ja nochmal was anderes, aber vor allem wenn Leute mit neuen Produkten auf den Markt kommen wollen oder wenn neuartige Innovationen auf den Markt kommen, irgendwelche Erfindungen, so, dann ist es ja die Produktion immer eine schwierige finanzielle Situation, wo sie gerne Hilfe gebrauchen können.
Du hast ja auch gerade angesprochen, im Prinzip, also den Punkt, dass Firmen erstmal Zeit brauchen, um Geld zu machen. Da hatte ich noch ein relativ interessantes Beispiel noch im Kopf. Tesla kennt ja mittlerweile jeder, würde ich jetzt mal behaupten.
Nee, was ist das?
die wurden, glaube ich, 2004 gegründet, 2003 oder 2004, auf jeden Fall frühes, Mitte der 2000er, so um den Dreh. Und die haben bis letztes Jahr keine Gewinne verzeichnet. 2019 war das erste Jahr, wo Tesla im Plus war im Prinzip. Davor haben die teilweise, das war Anfang 2019, hatte ich einen relativ interessanten Artikel mal gelesen gehabt. Das war irgendwie, die meinten in dem Artikel, dass Tesla, glaube ich, pro Sekunde damals 2.500 US-Dollar verbrannt hat, beziehungsweise miese gemacht hat, was ich schon sehr beeindruckend fand. Ja, okay. Also das war's eigentlich. Das war's.
Danke, Nils.
Oh Gott.
Ja, aber das ist natürlich oftmals so. Auch ich, Zalando oder so ist da sicherlich auch zu nennen, die auch wenig Gewinn machen, aber eben von irgendwelchen anderen Großkonzernen dann unterstützt werden und dann am Laufen gehalten werden.
Mhm. Ein Beispiel noch, Tarek Müller kennt ihr vielleicht, weil er aus Hamburg kommt und ich glaube auch dort arbeitet. Das ist der Gründer von About You. Dieser Online-Mode-Plattform.
Ja,
okay, richtig cooler Typ. Also hört da gerne mal auch einen Podcast rein mit Hotel Matze und der Wirtschaftswoche, glaube ich. Cooler Typ, und der hat mit 13 angefangen, seine ersten Online-Shops zu bauen und auch hatte mit 18 dann, glaube ich, schon mehrere Millionen Umsatz gebaut, war dann Europa-Marktführer für Wasserpfeifen. Und hat dann leider irgendwie, ja, der hat dann hunderttausende Schulden gehabt, glaube ich, mit 18, aber hat ihn dann halt auch abgearbeitet und ist ja jetzt erfolgreich mit About You. Also selbst wenn man Schulden hat, klar, er ist wahrscheinlich das Einzelbeispiel, was es nie wieder geben wird. Aber du kannst wirklich auch, wenn du Schulden hast, kannst du dann trotzdem noch was schaffen.
Das stimmt. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Eben. Immer positiv bleiben. Stay positive.
Und scheitern ist immer möglich, aber solange man es nicht noch ein zweites Mal probiert, kann man nicht wissen, ob es vielleicht doch klappen kann.
Ich meine ganz ehrlich, scheitern ist der Weg zum Erfolg, oder nicht? Oh Junge, heute werden die Sprüche geklopft, ey. Ja.
Ja, also Tarek Müller hat ja auch gesagt, er hat die Schule abgebrochen ein Jahr vor seinem Abi und hat gesagt, ich will unabhängig sein. Lieber jobbe ich die ganze Zeit als Kellner und finanziere mir so eine Gründung nach der anderen, als dass er jemals irgendwie abhängig sein muss von einem
Arbeiter. Aber ganz ehrlich, das sind natürlich auch immer die ganz Verrückten, ne? Die immer alles, diese Workaholics, die keine Ahnung wie viele Stunden am Tag arbeiten, die Nacht durch oder so, die Schule abbrechen, dann direkt anfangen oder so, das ist auch natürlich eine Ausnahme. Aber sowas, solche Leute finde ich auch immer faszinierend.
Ja, wirklich, das stimmt.
Na gut, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Es war ein nettes Gespräch, es war heute mal anders als sonst, aber sehr, sehr interessant, würde ich sagen.
Und sehr,
sehr interessantes Gespräch mit dir, Julius. Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung. Es war echt cool und ich bleibe natürlich fleißiger Podcast-Hörer.
Sehr gut. Was auch sehr übrigens gut. Geil ist, ich dachte, du heißt Julius Zeit. Du hast Zeit mit Namen und du heißt ja Zeithammer, oder?
Ja, richtig.
Alter, das wäre so geil,
tatsächlich auch mehrere Leute.
Das passt natürlich perfekt zu unserem Namen. Also.
Wieso?
Weil wir Zeitgeist heißen. Mal.
Also ich habe auch im Podcast jetzt erst einen Sinn gegeben wahrscheinlich.
Ja, hast du.
Also den Namen meinte ich, also keine Angst.
Ja, ja. Ich weiß. Ach, du hast uns einen Sinn gegeben im gesamten Kontext.
Nein, dem Namen nur.
Also ich würde sagen, das war's hiermit. Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber das macht nichts, würde ich sagen.
Jo.
Das ist das Schlusswort. Vielen Dank, Julius.
Haut rein, bleib
gesund.
Du hast
das letzte Wort. Julius hat das letzte Wort.
Stimmt.
Ich glaube, ich kann die positiven oder philosophischen Sprüche heute nicht mehr übertreffen. Also ich sage einfach, ja, bleib gesund und macht euch noch einen schönen Abend oder so.
Ciao.
Bis dann.